Ja, schön, dass ich heute hier sein darf. Einfach, es ist wie zu Hause. Es ist wirklich wie zu Hause. Gut, ich habe was vorbereitet und ich danke dir einfach, Heiliger Geist, dass du einfach über unseren Herzen brütest, dass du Dinge lebendig machst. Und ich danke dir, Herr, dass dieses Gute, was du vorbereitet hast, dass jeder Einzelne, der heute Abend hier ist, dass er das wirklich empfangen kann, Herr, dieses Gute. Ich rufe deine Freiheit aus. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist, Freiheit zu bringen, Hoffnung zu bringen, Leben zu bringen. Und ich danke dir, Herr, dafür, dass du gut bist. Du bist nur gut. Danke, Herr. Ich ehre dich. Halleluja. Amen. Okay, ich mag heute mit euch in etwas reingehen. Ich habe mal so überlegt, Herr, was möchtest du denn heute Abend sagen? Und mir kam so eine Idee oder so ein Impuls. Und dann hatte die Judith mir später noch gedacht, hey, das mit dem Frosch im Kochtopf ist doch ein richtig cooler Einstieg dazu. Und zwar, ich weiß nicht, wer die Geschichte von euch kennt, es geht um einen Frosch. Wenn man ihn zum Beispiel ins kochende Wasser schmeißt, was passiert mit dem Frosch? Platzt oder er springt wieder raus. Na, natürlich kann er eigentlich nicht rausspringen, aber ne, er wird dann schnell wieder zack raus. Ne, so, weil er einfach merkt, oh, ganz schön heiß. Aber wenn man den Frosch jetzt hier, sieht total cool aus hier, wenn man den jetzt in kaltes Wasser tut, dreht so ein bisschen die Temperatur, ein bisschen höher, 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 ganz langsam, dann ist es so, dass er nicht mehr raushüpft, weil er sich einfach so schön wohl fühlt und dann zack, ist er tot. Krass, ne? Oder? Krass. Und das ist genau die Taktik, wie der Feind arbeitet. Der Feind möchte nämlich, dass wir immer mehr und mehr Kompromisse machen. Er sagt, komm, setz dich doch da mal rein. Und dann geht's hoch. Dann geht die Temperatur langsam Stück für Stück, Scheibe für Scheibe werden Dinge aus unserem geistigen Leben abgeschnitten, bis unser geistliches Leben gekillt ist. Das ist seine Taktik. Und es ist wichtig, dass wir auch diese Taktiken wissen, hat Paulus auch gesagt. Wir wissen, seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Das können wir mal sagen, seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Und deswegen bin ich auch heute Abend hier, dass wir das gemeinsam entlarven. Und es ist gut. Halleluja. Na, das hört sich doch gut an. Dann können wir ja mal starten. Und zwar habe ich mich dann so gefragt, für mich war so dieses geistige oder das Thema einfach diese Schläfrigkeit, dass man einfach schläfrig ist, dass man sich einlullen lässt und deswegen ist der Titel dieser Predigt, wach auf und lass dich nicht einlullen. Wach auf und lass dich nicht einlullen von dem, was der Teufel da machen möchte und wirklich zu sagen, nee, jetzt ist Schluss. Und du und ich, wir sind dafür verantwortlich. Du für dein Leben, ich für mein Leben. Und ich mag mal mit euch in ein Beispiel reingehen, wie geistliche Schläfrigkeit in unser Leben reinkommt. Und zwar das Erste ist, wenn wir Kompromisse mit der Wahrheit machen. Wenn wir Kompromisse machen mit dem, was wir von Jesus erkannt haben, was wir von ihm geschmeckt haben, wenn wir damit Kompromisse machen. Ich habe da mal ein Beispiel genommen, obwohl, ich mache mal vielleicht noch ein kurzes Stück zurück. Ich habe da mal so ein Beispiel genommen von Simson. Die Geschichte von Simson, es war so, Simson hatte eine außergewöhnliche Kraft, also richtig powermäßig, so richtig Muckibude. Also der hatte richtig Power, der Simson, und er war von Gott berufen, er war ein Nazirer, das heißt, er hat auf bestimmte Sachen verzichtet und vor allem sein Geheimnis war, sage ich mal, dass er sich die Haare nicht scheren ließ, also kein Friseur oder sowas, und klar auch mit Wein und so weiter, aber sein Geheimnis war praktisch, seine Stärke war, weil Gott gesagt hat, lass keine Schere da auf sein Haupt kommen und er war gehorsam zu dem, deswegen hat er Kraft und Stärke gehabt. Und das haben seine Eltern halt gesagt bekommen. So, die Sache war, Simson, das wissen wir ja alle oder die es vielleicht noch nicht wissen, Simson hatte aber eine Schwäche. Wer weiß denn, was seine Schwäche war? Frauen. Mhm. Genau, er hat Kompromisse gemacht und ich finde auch das ganz interessant, sage ich mal, er hat eine Schwäche für Frauen gehabt, aber er hat generell, sagen wir es mal so, er hat Kompromisse gemacht und er hat sogar auch nicht auf seine Eltern gehört, weil seine Eltern haben gesagt, hey, nimm dir eine Frau von Israel. Ne, nimmt er eine Frau von, sage ich mal, Gottes Volk. Ne, und er hat gesagt, er weiß es besser. Ne? So, was ist passiert? Simson oder diese Kompromisse sind Simson zum Verhängnis geworden. Und zwar, da, ich meine, es gibt mehrere Frauengeschichten bei Simson, aber ich habe gedacht, da reicht die Predigt jetzt nicht, um die ganzen Geschichten davon zu erzählen. Ich will jetzt mal nur eine erzählen, und zwar von Delila. Und die Delila hat den Simson, englische, deutsche Version, also Simson, hat sie ausgequetscht, weil die hat sich dann, die wurde nämlich ein bisschen bestochen von den Philistern, die Feinde von Israel waren. Und die hat dann gesagt, okay, sie quetscht jetzt ihren Mann jede Zeit immer wieder aus, weil sie will unbedingt dieses Geheimnis wissen. Simson hat sie dann natürlich dreimal, sag ich mal, verarscht, veräppelt, ne, und hat dann ihr was Falsches gesagt. Was war beim vierten Mal? Er hat sich breitschlagen lassen. Und was ist dann passiert? Schnipp, schnapp. Und wer weiß, was passiert ist? Als er dann vorher, muss man sich mal vorstellen, Simson, der hatte so eine Power, der hat 1000 Philister schlagen können. Und das war, sage ich mal, seine Berufung auf sein Leben. Er war dazu ausgewählt von Gott. Er hatte diese Berufung, Israel aus der Macht von den Philistern zu retten. Ne? Und das heißt, wir selbst haben ja auch Berufung. Gott hat ja auch Dinge in uns reingelegt. Und der Simson hatte dann keine Kraft mehr. Er hat vorher 1000 Philister in die Schranken gewiesen. Jetzt war es hier so, da waren nur ein paar Philister, aber er hatte keine Kraft mehr, nicht mal mehr ein, zwei, ne, diesen wenigen Philistern zu widerstehen, weil er Kompromisse gemacht hat mit dem, was Gott in ihn reingelegt hat, ne, mit dem, was Gott ihm anvertraut hat. Er hat Kompromisse gemacht. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, wie können wir das auf uns übertragen? Wie sieht es denn im Neuen Testament aus? Ist unser Kampf gegen Menschen? Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern? Genau, gegen Mächte und Gewalten. Genau, gegen Satan und seine Dämonen. Ne, dagegen ist unser Kampf. Das heißt, da müssen wir wachsam sein. Und das heißt, wenn wir Kompromisse eingehen, dann haben wir verkaufen dann praktisch unsere geistliche Kraft, unsere Power, die wir haben, wo wir vielleicht vorher sagen würden, sowas würde ich nie machen. Wir haben keine Power mehr, weil wir das Salamitaktik alles wegbekommen haben, ne, geraubt bekommen haben vom Feind. Ich meine, ich mache das jetzt so ein bisschen lustig, aber es ist nicht lustig. Es ist wirklich nicht lustig. Ne? Und die Sache ist aber, Gott möchte heute, wenn du das zum Beispiel auch merkst, Mann, ich habe jetzt Kompromisse gemacht, ich habe mal sowas aufgeschrieben, zum Beispiel so Gedanken, ach, ich kann doch einmal 5 gerade sein lassen. Ne? Ach, man muss es doch nicht ganz so ernst nehmen. Ne? Ich kann doch mal da betrügen, da ein bisschen lügen ist auch okay. Oder, ey, ich habe der Person jetzt schon so oft vergeben, jetzt reicht's. Wer kennt so Gedanken? Ja, ich kann auch so. Ne? Jetzt reicht's, jetzt muss ich mal hier Tacheles reden, jetzt muss ich mal hier auf dem Faust auf den Tisch. Ne? Aber ist es segensreich? Nee, gar nicht. Ne? Und wir verkaufen so das, was Gott uns hier anvertraut hat, den Ruf, den Gott auf unser Leben gelegt hat. Und ich habe nur gedacht, es wäre schade. Und deswegen, Gott wirbt wirklich um dein Herz und sagt, er möchte Dinge, die wie vergraben sind, wo du vielleicht Kompromisse gemacht hast. Er möchte neu sagen, komm da heraus, mach heute einen Cut zu diesen Sachen. Ja, nicht einen Cut hier wie bei Samson, ne, mit seinen Haaren, sondern eher zu dem negativen Cut machen, nicht zum positiven. Ne. Beim positiven, da dürfen wir uns reingeben und das wirklich genießen und sagen, wow, ja, Herr, noch mehr. Ne. Aber mit dem Bösen, da können wir wirklich einen Cut machen und sagen, nee, ich mache das nicht mehr mit. Ne, da können wir wirklich sagen, nee, das mache ich nicht mehr mit. Und es ist gut. Und deswegen, und dann, wenn wir diesen Cut machen, dann ist es wirklich so, dann kommt wieder neue Kraft. Dann kannst du wieder neu merken, wow. Und können wir auch wieder neu merken, hey, das ist doch das, wofür ich gemacht bin. Hey, ich bin doch nicht dafür gemacht, irgendwelche Dinge mir anzuschauen oder über irgendwelche Dinge zu reden, die eigentlich nur, die mich nur berauben, die andere nur berauben. Hey, dafür sind wir doch gar nicht gemacht. Wir sind doch gemacht für die Liebe. Wir sind doch gemacht, im Königreich Gottes miteinander zu leben. Stimmt's? Und es ist gut. Ne? Und deswegen sage ich mal so, der erste Punkt, wenn wir Kompromisse machen, mag dich einfach so ermutigen, wenn du das merkst, dass du einfach heute einen Cut machen kannst und sagen kannst, ja, Jesus, ich möchte nicht mehr Kompromisse machen, sondern ich mag ganz mit dir gehen. Ganz mit dir. Genau. Dann, bevor wir zum zweiten Punkt gehen, mag ich mal wissen von euch, wer weiß, dass er von Jesus gesendet ist? Dass Jesus einen Auftrag hat mit seinem Leben? Wer von euch weiß das? Dass Gott einen Auftrag hat und dass er euch sendet? Okay, vielleicht 50%. Gut, die anderen, was ist denn der Auftrag, wo Jesus uns sendet? Wer mag das mal kurz sagen? Ins Mikro vielleicht für die Aufnahme?
Gott hat uns gesendet, dass wir jedem Menschen einfach halt seine gute Nachricht halt weitergeben.
Genau, auch die Vision der Gemeinde, ne, von unserer Gemeinde. Nummer 1, geht hin, nicht kommt. Nummer 2, sagt es allen, genau, nicht nur Ausgewählten. Nummer 3, trainiert sie, macht zu Jüngern. Genau, das ist unser Auftrag. Ne, ist wichtig. Und in dem, ne, dass ihr das mal so im Hinterkopf behaltet, mit dem jetzt, es gab jemanden, der hatte auch einen Auftrag von Gott. Und zwar dieser Mann heißt Jona. Ich mag den auch gerne. Und zwar ist der zweite Punkt, wie geistliche Schläfrigkeit in unser Leben kommt, ist, wenn wir weggehen oder weglaufen von dem Plan Gottes, von dem Auftrag Gottes, von den er auf unser Leben gelegt hat, wenn wir weglaufen und unser eigenes Leben machen, unseren eigenen Plan machen, dann kommen wir in geistliche Schläfrigkeit rein. Wichtig. Ding, ding. Ja, wichtig. Und zwar machen wir jetzt mal die Geschichte. Wir sind jetzt nicht in der Kinderkirche, aber ich fand die Bilder trotzdem total cool. Das ist Jona. Jona, Gott gab Jona den Auftrag und hat gesagt, geh hin nach Ninive und sag ihnen, dass ihre Bosheit zu Gott aufgestiegen ist. Was hat Jona gemacht? Yay, hier bin ich. Ja, Vater, oder ja, Gott, sende mich. Ja, hier, ich gehe sofort. Nein, er ist direkt aufs Boot gestiegen, ne, oder ins Boot gestiegen und ist vor Gott geflohen. Und wir sehen dann, er wollte mit dem Auftrag nichts mehr zu tun haben. Und es kam dann bei dem Boot kam ein heftiger Sturm. Da können wir mal so machen, ein Sturm. Ja, es kam ein heftiger Sturm. Okay, ich brauche schon eure Mithilfe ein bisschen. Okay, ein bisschen interaktiv. Ja, richtig cool. Also es kommt ein Riesensturm. Und was macht der Jona? Ich lese euch mal vor. Ich fand es so cool. Das war mir gar nicht mehr so bewusst, aber es ist nochmal schön, wenn man so Sachen dann nochmal liest. Und zwar Jona 1, Vers 5 heißt es, als dieser Sturm kam, da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber, was hat er gemacht? Er war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen und hat sich hingelegt und schlief fest. Also er hat eine Chillrunde gemacht. Ne? Hat mal hier mal so locker, ja, ich laufe mal weg. Ne? Und was ist passiert? Ich sag mal so, das war jetzt im Natürlichen, er ist eingeschlafen, aber so passiert es uns auch im Geistlichen, wenn wir von den Dingen, was Gott hier reingelegt hat und was er, sag mal ganz einfach, wirklich den Missionsbefehl, ne? Den Auftrag, du und ich, wir sind berufen, Kinder Gottes zu sein, Söhne, Töchter Gottes zu sein. Ne? Wow, was für eine Würde, was für ein Ruf. Wowie, richtig stark. Dafür sind wir, ne, wir manchmal denken wir, den großen Auftrag und das, wir können erstmal da drinnen leben, ne, sage ich mal, bis zu unserem Lebensende. Und klar, da drinnen wird Gott uns auch Dinge zeigen, Schritte zeigen, die wir gehen. Aber wenn wir allein nur das mal schmecken, in der ganzen Breite, ne, zu Menschen zu gehen, ihnen Hoffnung zu geben, ne, ihnen von dem Evangelium vom Königreich zu erzählen, von dem, hey, guck mal, da gibt es Hoffnung für deine, ja, für deine Misere. Da gibt es etwas, was dich rausbringt. Das ist doch, was für eine Würde haben wir von Gott bekommen? Was für eine Power, was für eine Autorität haben wir bekommen? Das ist doch so stark. Und deswegen ist wichtig, dass wir das nicht verkaufen, wie Jona das gemacht hat. Er schlief dann fest. Und jetzt finde ich es ganz spannend. Jetzt lesen wir mal weiter, was dann passiert ist. Da trat der Kapitän heran und sagte zu ihm, also zu Jona ist er gegangen, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Wer will so geweckt werden? Steh auf, du Schläfer. Ne, also, ne, und ich sage das jetzt heute nicht so, sondern ich sage das sanfter. Aber es ist gut, da wo wir schlafen, wirklich, dass wir wach werden. Hey, dass wir das nicht verspielen, das was Gott in dich, in mich, dass wir das nicht verspielen, was Gott in dich hineingelegt hat. Verspiel das nicht. Ne? Wach auf, sage ich dir. Ich sage nicht, du Schläfer, das ist nämlich nicht deine Identität. Dafür bist du nicht gemacht von Gott. Du bist gemacht dafür, wach zu sein. Du bist gemacht dafür, für den Tag und nicht für die Nacht. Ne? Das steht auch irgendwo in Thessalonicher. Ne? Dafür sind wir gemacht. Und das ist gut. Und da, wenn wir danach leben, dann richtet sich auch alles andere wieder danach aus. Da kommt wieder dieser Lebensstrom, dieser Strom von Frieden, von Freude. Wow, ja, wo wir wieder gehen und sagen, ja, genau, und das ist dieses Leben, wofür ich gemacht bin. Dafür bin ich gemacht. Das ist cool. Das ist stark. Denn wir sind nicht hierfür gemacht. Und auch nicht hierfür. Ja? Dafür sind wir auch nicht gemacht, wie der Jona. Ne? Aber wie gut, sage ich mal, dass er ihn wieder in seine Berufung gebracht hat, der Wal. Ne? Wieder so ein bisschen auf das Festland. Ne? Aber es ist gut, besser ist es, direkt nicht wegzulaufen. Und ich weiß, ich bin auch oft weggelaufen und es ist schmerzhaft. Und deswegen ist es gut, wenn Gott so um unsere Herzen wirbt, zu sagen, ja, okay, ich weiß jetzt nicht, wie das die nächsten Schritte aussehen, aber ich gehe einfach den nächsten Schritt im Vertrauen jetzt zu dir und sag ja. Einfach so, ist wichtig. So, was passiert, wenn wir schläfrig sind? Was sind die Auswirkungen? Die Auswirkungen sind, dass wir göttliche Zeitpunkte verpassen. Ja, kann man mal auf unsere Uhr schauen. Ja. Wir verpassen die göttlichen Zeitpunkte. Das heißt, Gott hat Dinge vorbereitet, hat Dinge, sage ich mal, wo er dir begegnen möchte, aber auch Dinge, wo er sagt, hey, da habe ich einen Auftrag für dich. Da möchte ich, dass du deinen Nachbarn ermutigst, deine Nachbarin. Da möchte ich, dass du Dinge, keine Ahnung, in deiner Familie da was sagst. Und wir verpassen diese Dinge, wenn wir geistig schläfrig sind. Und da habe ich mal das Beispiel genommen, einfach von den Jüngern. Sie wurden schläfrig, gerade bei den Sachen, da ist actionmäßig total was abgegangen. Ja, Jesus, mal das erste Beispiel, bei der Verklärung. Es war so, Jesus wusste, er hatte einen Auftrag und er hatte nochmal von Mose und von Elia, sage ich mal, nochmal sich unterredet. Steht jetzt nicht genau drin, was genau sie geredet haben. Aber es war danach auch nochmal, dass er sein Leiden angekündigt hat. Also er wusste ganz genau, er hat praktisch seinen Auftrag nochmal, wie besprochen wird, ist jetzt einfach mal sagen, er wusste einfach, er wird danach nach Jerusalem gehen, dort sterben, von den Juden verworfen werden und gekreuzigt werden, beziehungsweise dort sterben einfach. Ne? Und in dem wichtigen Augenblick, sage ich mal, von der Verklärung, wo er auch mit Mose und Elia nochmal geredet hat, später gibt es ja dann auch nochmal in Gethsemane so eine Stelle, war es so, da heißt es, sie waren beschwert vom Schlaf und Petrus ist dann so langsam aufgewacht, ne, und dann hat er gedacht, wow, ey, da ist ja Elia, da ist ja Mose, total krass. Und Petrus hat dann natürlich gedacht, ey, ich mache jetzt mal voll den coolen Vorschlag, hey, lass uns da mal hier 3 Hütten bauen. Lass uns mal hier Hütten bauen. So, und das finde ich jetzt so cool. Ne, weil das ist nämlich auch wichtig, wenn wir, sage ich mal, schläfrig sind, dann können wir manchmal Dinge, wir denken dann, wir machen voll die geistlichen Vorschläge, aber das war gar nicht geistlich. Und wie gut, dass der Papa, der himmlische Vater, eingegriffen hat und hat gesagt, nein, dies ist mein Sohn, ihn hört, auf Jesus hört. Ne, nicht Jesus, weil das ist manchmal diese Taktik vom Teufel. Jesus, ja okay, aber Jesus plus etwas. Ne, Jesus plus, ja du musst noch das machen, Jesus plus. Und das ist immer die Taktik, wie der Teufel kommt und Dinge, wo nicht mehr Jesus der Mittelpunkt ist oder dieses Alleinige, weil er ist der einzige Weg. Er ist der einzige Weg zum Vater. Stimmt es? Ja, das stimmt. Er hat es gesagt. Die Bibel sagt es, Johannes 14,6, er ist der einzige Weg. Er ist der einzige Weg. Und deswegen, wenn wir dann schläfrig werden, und er hat dann voll gedacht, er macht voll den coolen Vorschlag, aber nee, der Vater sagt, kein cooler Vorschlag, hör auf Jesus, hör auf Jesus. Ne? Und deswegen auch immer wieder bei uns zurückzukommen, nee, das Wichtige ist, dass wir auf Jesus hören, dass wir den Vater hören, dass wir das hören, was er in unser Leben spricht. Ne? Dass wir immer wieder ne, alle möglichen Dinge wollen in uns oder um uns herum Sachen sagen, was wir machen sollen, aber das Wichtige ist, was sagt Jesus? Was sagt Jesus dazu? Oder auch, zweites Beispiel ist zum Beispiel in Gethsemane, wo Jesus, da war kurz vor der Kreuzigung, vor dem Verrat, und da wusste, hat Jesus gesagt, betet. Betet einfach, dass sie, und ich werde ein bisschen abseits gehen. Und dann ist er ja danach zurückgekommen, er hat Blut geschwitzt, hat gesagt, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und in dieser Not, in diesen Drucksituationen ist er wieder zurückgegangen. Und was war mit den Jüngern? Die haben geschlafen. Na, und haben praktisch das, sage ich mal gar nicht, also sie waren wie weg. Und Jesus hat gesagt, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und das hat Jesus auch gesagt, hey, betet, ne? Oder habt einfach Beziehung mit Gott. Habt Beziehung mit Gott, das vermeidet wirklich jede Schläfrigkeit. Ne? Habt diese Beziehung mit Gott. Und klar, das war halt eine geistliche Schläfrigkeit, auch um, sage ich mal, zu zeigen, Jesus war alleine. Ne, weil sonst hätte ja später der Petrus sagen können, ey, und ich habe hier voll die Fürbitte gemacht währenddessen, ja, und du hast es nicht gemacht, Johannes. Ne? Ich sag mal so, Gott hat einfach mal so das gezeigt, das Fleisch ist wirklich schwach. Ne? Wir, aus unserer eigenen Kraft, wir können nichts tun. Wir können wirklich nichts tun. Da sind wir schläfrig und deswegen brauchen wir Jesus. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen den Vater, immer wieder neu. Genau. Und deswegen, Gott lädt dich ein, wenn du göttliche Zeitpunkte verpasst hast, auch nicht einfach dem nur hinterher zu weinen, sondern auch zu sagen, okay, und Herr, ich bitte dich, dass du mich wach machst, dass ich nicht mehr Dinge verpasse. Dass ich nicht mehr Dinge verpasse. Und da kommen wir aber später auch nochmal zu. Nummer zwei ist es, dass wir die Ernte verpassen. Und zwar steht es in Sprüche 10, Vers 5, und ich mag es eher auch mal positiv formulieren. Klar, wir verpassen die Ernte. Ich lese es erstmal vor. Sprüche 10, 5 heißt es, wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer in der Ernte schläft, ein schandbarer Sohn. Und klar, wenn wir schlafen, dann verpassen wir die Ernte. Wir verpassen das, was Gott vorbereitet hat. Und ich sage mal so, bei Ernte, klar, wir wissen das jetzt heute nicht mehr so, weil wir gehen irgendwie in Aldi, in Rewe und holen uns die Sachen. Aber eine Ernte ist richtig wichtig im Natürlichen. Stimmt es? Irgendwo muss es ja mal geerntet worden sein, selbst wenn es nicht in Deutschland geerntet ist. Stimmt's? Ernte ist wichtig. Saat und Ernte ist wichtig. Und das heißt, Gott möchte auch im Geistlichen, dass du Dinge säst, aber auch erntest. Für dein persönliches Leben, aber auch da, wo du gesetzt bist, in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, da, wo Gott dich einfach hingestellt hat. In deiner Nachbarschaft, mit deinen Freunden, Freundinnen. Na, da möchte Gott was wirken. Und deswegen, ich möchte ein kluger Sohn sein. Wie steht's mit euch? Möchtet ihr ein kluger Sohn, Tochter sein?
Ja.
Genau. Und dann ist es, dass wir wach werden und dass wir das sammeln, mitwirken an Gottes Herzschlag. An Gottes Herzschlag für Darmstadt. An Gottes Herzschlag da, wo du einfach jetzt gerade wohnst. Ne? An dem Herzschlag Gottes mitzuwirken und zu sagen, ja, und Jesus, hier bin ich, Heiliger Geist, hier bin ich und ich mag mitsammeln. Ich mag nicht zerstreuen, ich mag kein schandbarer Sohn, Tochter sein, ich mag mitsammeln. Ne? Und das ist gut. Und da drinnen werden wir so satt, hier drinnen werden wir so satt, wenn wir Dinge machen, was Gott liebt. Ja, warum? Weil unser Geist ist doch wiedergeboren. Außer wenn ihr jetzt noch nicht Jesus aufgenommen habt heute Abend, dann könnt ihr natürlich Jesus auch noch aufnehmen. Dann werdet ihr hier wiedergeboren und dann könnt ihr diese neue Realität schmecken vom Königreich Gottes. Und dann werdet ihr merken, wow, hey, die ganzen anderen Sachen, die machen mir ja gar keinen Spaß mehr. Ich will ja das tun, was Jesus mag. Ich will ja das tun, was der Vater, was er liebt. Weil dein Geist liebt es. Dein und mein Geist liebt es, das zu tun, was Jesus liebt. Genau. Und Nummer drei ist, dass wir unser geistliches Erbe verschleudern, wenn wir schläfrig sind. Das heißt, Sprüche 23, 21, denn ein Säufer und Schlemmer verarmt und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. Na, also hier haben wir den verlorenen Sohn praktisch, aber auch generell. Ne, und diese Lumpen, ich mag das auch auf das Geistliche beziehen, ne, wir machen dann Kompromisse mit dem und wir beschmutzen, sage ich mal, dieses Gerechtigkeitsgewand, das, was Jesus dir gegeben hat. Hey, und das wäre doch total schade, oder? Das ist doch schade, ne, dass diese Reinheit, diese Heiligkeit, die Jesus dir gegeben hat, das einzutauschen gegen Lumpengewand. Also ich mag schön gekleidet sein, oder? Oder mag jemand in Lumpen kommen? Nee, oder? Jeder mag doch schön gekleidet sein und dann nicht da ein Loch und das, ne, und alles fällt auseinander, ne, und man schämt sich eigentlich nur noch. Nee, man mag doch schön, sage ich mal vom Natürlichen, man mag doch schön gekleidet sein. Wie viel mehr im Geistlichen, ne, dass man sagt, ja, wow, Jesus, und das hast du für mich gemacht? Das gebe ich nicht einfach so preis. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ne? Mag ich einfach so euch ermutigen, das nicht einfach preiszugeben. So, wie steht es jetzt mit der Müdigkeit, wenn ihr euch das jetzt mal vorstellt? Oder ich mache nochmal kurz vielleicht erstmal was Grundsätzliches, das ist vielleicht nochmal wichtig. Grundsätzlich gilt natürlich geistliche Schläfrigkeit, wenn du am Vaterherzen bist, wenn du mit Jesus im Alltag zusammen unterwegs bist, mit ihm Abenteuer erlebst, mit ihm Dinge einfach, ja, einfach mit ihm Austausch hast, mit ihm redest, auch manchmal durchdrehen und alles Mögliche durchgehst, aber du bist mit ihm unterwegs, dann hast du nicht ein Problem mit Schläfrigkeit. Ne, das ist wichtig. Ne, wenn wir den geraden Weg ohne Kompromisse mit Jesus gehen, dann sind wir wach. Ne, und dann merken wir, hey, nee, stopp mal, was geht denn hier gerade ab? Ne, und dann, ne, zum Beispiel in der Nachbarschaft, Judith und ich, haben dann auch mal, nee, hey, was geht denn hier gerade ab? Und dann haben wir da reingebetet. Ne? Da haben wir reingebetet und dann sind Dinge passiert. Und das ist cool. Ne, das ist total stark. Aber wenn wir dann, natürlich, wenn wir dann irgendwo einen Kompromiss gemacht haben, dann ist es so, dass das greift, was wir gesagt haben, und dann kannst du heute davon umkehren. Ne? Aber das Generelle gilt, wenn wir bei Jesus sind, dann, ja, dann ist es so, dass wir, dass es das beste Mittel gegen Müdigkeit einfach ist. Das ist das beste Mittel gegen Müdigkeit, den geraden Weg mit Jesus zu gehen. Wirklich den geraden Weg zu gehen. Genau. Das, was Jesus dir einfach zeigt. Ne? Man muss jetzt nicht, oh, muss ich jetzt graben? Nee, gar nicht. Sondern das, was Jesus dir einfach zeigt. Wenn du das lebst, was du bis heute erkannt hast, da drinnen treu gehst, dann sagt Jesus, dann lebst du vollkommen. Vollkommen, genau. Und dann ist es gut. Ne? Dann ist es gut und Jesus bewahrt dich dann und zeigt dir auch die Dinge. Ne? So. Das ist erstmal das erste Grundsätzliche. Aber was machen wir jetzt zum Beispiel, wenn Müdigkeit kommt? Stell dir vor, du bist jetzt vielleicht um 1 Uhr nachts, du hast mit einer Freundin oder einem Freund ganz schön lange gequatscht und um 1 Uhr nachts willst du nach Hause fahren und du bist richtig müde. Was machst du? Bist im Auto unterwegs, ne? Du hast natürlich einen Führerschein. Ne? Also, was machst du? Ihr könnt euch mal melden, dann kann ich euch dran nehmen. Das Mikro einfach sagen. Was macht ihr, wenn ihr total müde seid und ihr wisst, ihr müsst wirklich nach Hause fahren?
Kaffee trinken.
Genau, Kaffee trinken. Augen zu und durch, ja. Genau, man macht irgendwelche Dinge, wo man merkt, hey, da kommt jetzt, ich habe auch oft gesungen oder ich habe das Fenster runtergekurbelt, gerade im Winter dann, ja, also, kurz frische Luft geschnappt oder Schnee geschnappt, wie auch immer. Also na, auf jeden Fall sich, was ein bisschen kontraproduktiv wäre, im Winter die Heizung anzumachen und sich so eine Decke noch umzulegen. Ne? Und dann am besten noch so ganz schöne, ruhige Musik, so Worship, Soaking und dann schläft man. Ja, dann wird es etwas spannend. Und ich sag mal so, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, vom Fahren her, dann sagt man ja nicht, ja, okay, es ist eine gute Idee, mal wach zu bleiben. Das ist eine gute Idee, aber ja, eigentlich, ich kann doch auch mal einschlafen. Komm, mach mal doch mal. Nee, da weiß man ganz genau, hey, ich gefährde mich und ich gefährde das Leben von anderen. Ich schlafe nicht ein. Stimmt's? Ja. Und ich kenne das auch, da hatte ich nach dem Hauskreis dann oder der Hauskirche, war es schon recht spät, bin ich nach Hause gefahren, alleine. Ne, das, zu zweit geht ja noch, da kann man sich ja mal ein paar Witze erzählen oder zusammen beten, zusammen auch mal ja, einfach unterhalten und alles Mögliche. Aber wenn man alleine ist, was macht man dann? Ne? Und dann habe ich in Sprachen gebetet und dann war ich aber schon so müde, dass ich schon fast gelallt habe in Sprachen. Ne? Und dann habe ich dann so, und dann auf einmal merke ich so, puff, und dann bin ich, das war cool in Fürth, bin ich so ganz leicht, bin ich auf den Bordstein gefahren und da war dann noch eine Bushaltestelle und dann war ich wach. Dann war ich wach und ich habe, damals habe ich nur gedacht, wie gut, dass ich nicht links gefahren bin, weil da war eine Verkehrsinsel, dann wäre so, ja, wäre cool. Also, nee, eher nicht. Also, ich war einfach nur dankbar, habe gesagt, danke Vater, wie gut, dass du mich wieder bewahrt hast, und danach war das geklärt mit der Müdigkeit. So, das heißt, wenn wir müde auch sind, ist auch etwas, was Müdigkeit bekämpfen kann, sind unbequeme oder schwierige Umstände oder Chaos, wo wir auf einmal merken, oh Mann, wo man wie aufwacht und merkt, hey, jetzt bin ich aber wach. Jetzt bin ich aber wach, was, sage ich mal, so diesen Alltagstrott so ein bisschen unterbricht, ne, in diesem Trott, wo man sich befindet. Und ich fand es ganz spannend. Es hat mal ein Pastor aus der Ukraine, hat mir erzählt, dass sie jahrelang in der Ukraine für Erweckung gebetet haben, die Gemeinde. Und es, wie ihr wisst, in der Ukraine gab es ja diesen Krieg mit Russland, mit dieser Krim-Konflikt. Und es war dann so, dass die mussten alle raus aus ihrem Dorf oder aus ihrer Stadt und die mussten dann alle fliehen und die sind dann nach Kiew geflohen. Und dann war es so, dass er gefragt hat, Gott, was ist denn los? Ich habe doch jahrelang, haben wir als Gemeinde für Erweckung gebetet und jetzt passiert so etwas Schlimmes in unserem Land. Und er war schon richtig frustriert. Und Gott hat irgendwann nach einer Zeit zu ihm gesprochen, hat gesagt, du, geht wieder zurück in euer Heimatstadt, Heimatdorf und erzählt oder helft da den Menschen. Und es war dann so, dass die Menschen durch diesen Konflikt, durch dieses Chaos, was im Land verursacht worden sind, sie sind wie rausgerissen aus dieser geistigen Schläfrigkeit. Und es war so, dass scharenweise sind Menschen zu Jesus gekommen durch diesen, sag ich mal, durch diese ungute Situation. Und das ist natürlich richtig tragisch, richtig schlimm. Aber Gott hat wirklich da drinnen was gemacht in dem Land. Und es, wir wissen ja von, ich glaube, David Hathaway, der hat ja ganze Gebetskonferenzen oder so einen nationalen Gebetstag in der Ukraine gemacht, wo sie nochmal ganz bewusst die Ukraine mit Regierungs- oder mit hohen politischen Führern oder Leitern, haben die zusammen die Ukraine Jesus nochmal übergeben. Und das, in diesem ganzen Chaos hat Gott so was Wunderbares gewirkt und wirklich Erweckung ist geschehen in seiner Gemeinde, aber auch in einzelnen Stellen in der Ukraine. Und das fand ich einfach so ermutigend, dass ich gedacht habe, ja, Gott ist nicht abgeschreckt, wenn Chaos ist. Ne, das sehen wir am Anfang in 1. Mose. Die Erde wurde wüst und leer, also es war totale, sage ich mal, Chaos, Tohu Wabohu. Und was hat Gott gemacht? Oh, jetzt muss ich mich mal zurückziehen, das ist mir ein bisschen zu heikel. Nee, was hat Gott gemacht? Mitten im Chaos hat der Heilige Geist gebrütet. Ne? Und auch das Chaos, was vielleicht manchmal in deinem Leben, in deinem Herzen ist oder auch in deinem Umfeld, der Heilige Geist brütet darüber. Ne? Er brütet darüber und er wartet darauf, bis, sag ich mal, bis du auch Worte Gottes da reinsprichst, was Gott dazu sagt und Dinge wirklich sich verändern. Mit ihm, ne? Dass du deinen Mund gebrauchst, nicht für den Teufel, sondern fürs Königreich Gottes und für Jesus. Und dass Dinge dann in deinem Leben und auch in dem Umfeld, da wo du gesetzt bist, da wo du hingestellt bist von Gott, dass Dinge sich verändern. Und deswegen, Gott ist nicht abgeschreckt, sondern er liebt es total, aus Chaos was Gutes zu machen. Und das weiß ich auch in meinem Leben. Und da bin ich Gott dankbar. Für ihn ist nichts zu schwer. Und das sagen wir jetzt nicht nur einfach so, ja, genau das glaube ich. Nee, das ist die Wahrheit. Für ihn ist nichts zu schwer, egal was du heute Abend mitgebracht hast. Für ihn ist nichts zu schwer. Für ihn ist nichts zu schwer. Und wenn du magst, dann kannst du es auch ergreifen. Ne? mag ich dich einladen, das zu ergreifen. Ne? Während, ne, du musst nicht erst warten, bis vielleicht jemand später für dich betet, sondern jetzt kannst du es schon ergreifen. Die Wahrheit Gottes kannst du ergreifen und sagen, ja, Jesus, ja, dieses Chaos, und da wird wirklich Licht reinkommen, da wird Veränderung reinkommen. Oh, das ist doch stark, das ist doch gut, dafür sind wir doch gemacht. Genau, und was natürlich auch wichtig ist, die Bibel sagt eine Sache, ich kürze es mal ein bisschen ab auch, eine Sache sagt sie, wie wir auf Druck, Anfechtung und so weiter reagieren dürfen. Und zwar steht es in Jakobus 1, da heißt es, haltet es für lauter Freude. Also das heißt, wenn Druck und, sage ich mal, Chaos, wie Dinge sind, die, sage ich mal, nicht sich gut anfühlen, Gott sagt, dass wir es für lauter Freude halten sollen. Und ich kenne auch so eine Situation, das war wirklich gar nicht einfach in meinem Leben, wo auch ein Konflikt war und ich habe eine Person, der habe ich schon, ich weiß nicht, wie oft ich ihr vergeben habe, immer wieder, ich vergebe, ne, aber hier drinne hat es immer wieder, da kam wieder Bär durch. Ja. Kennt jemand auch sowas? Okay, dann sind wir doch, schau mal, ne, kennen wir das. Gut, also, und ich habe dann gemerkt, oh Mann, es ist echt nicht leicht. Und dann hat mir eine Person auch einfach zu Herzen geredet und hat gesagt, hey Ruben, freu dich darüber, weil Gott hat schon den Sieg. Dreh dich nicht immer darum, oh, das ist nicht. Und die Person, sie soll endlich mal kommen, sie soll sich verändern, sie soll mich um Vergebung bitten. Hatte ich allen Grund dazu? Ja, natürlich hatte ich allen Grund dazu. Aber Gottes Wege sind anders. Haha, Gottes Wege sind anders als unsere Wege. Und es ist gut. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich freue mich da drin und ich weiß, da bin ich von Darmstadt, von hier bin ich nach Hause gefahren, nach Erbach, Michelstadt. Und dann habe ich gejubelt im Auto und habe gesagt, okay, Herr, ich freue mich einfach darüber. Und was war natürlich gleich der Gedanke, hallo, ja, du bist doch total dumm, Ruben. Wieso freust du dich darüber? Hallo, die Person, ja, und das ändert es auch nicht. Aber ich habe eins gemerkt, es hat hier drinnen mein Herz verändert oder frei gemacht und ich habe danach noch ein paar Schritte gemacht, die Gott mir einfach gezeigt hat, auf die Person auch zu und die Person hat sich trotzdem nicht verändert, aber hier drinnen in mir hat sich was verändert und ich weiß, ich saß dann noch einmal am Küchentisch, das ist schon lange her und ich saß vielleicht eine Woche, nachdem ich diesen Gehorsamschritt gemacht habe, wo Gott mir gezeigt hat, mach das und das und ich habe das dann gemacht und eine Woche danach, ich saß in der Küche und auf einmal kam einfach wie Gottes Güte, also Gott kam einfach wie in den Raum rein, aber es war jetzt nicht hier so sichtbar, aber es kam einfach seine Güte und ich war so überwältigt von seiner Güte und ich habe gedacht, wow, Gott, wie grandios bist du. Und er hat zu mir gesagt, du Ruben, du hast eigentlich die ganze Zeit gedacht, dass du auf die andere Person gewartet hast, aber die Sache ist, ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Oh. Ne? Also da kann man nur weinen. Ne, diese Güte einfach, ja, der Vater hat die ganze Zeit auf mich gewartet, ne, und ich war da so selbstgerecht und alles, oh, wann kommt der mal endlich oder die mal endlich, ne, und nee, wow, und ich war so überwältigt, dass ich gedacht habe, wow, Vater, also, und es lohnt sich alles, da durchzugehen, ne, deswegen kann man sagen, ich halte es für Freude, nicht weil die Situation so gut ist, nein, die Situation war schlecht. Ja, das brauchen wir auch nicht gut zu reden. Ne? Aber weil unser Gott der Sieger ist und weil er stärker und mächtiger ist als alles andere. Und er hat den Sieg. Und danach, wie es auch in Jakobus steht, danach ist nicht Mangel, sondern danach ist Fülle. Ne? Damit ihr vollkommen, vollendet seid und in nichts Mangel habt. Deswegen sind Versuchungen oder Anfechtungen gut. Ne? Damit wir, danach ist die Fülle da, danach ist das Leben da. Und das ist das, was Gott freisetzen möchte. In dein Leben hinein. In dein Leben hinein. Und wenn wir aber weglaufen, dann können wir gar nicht diese Fülle einfach schmecken. Und dann werden wir immer da drinnen gefangen und eingeengt sein. Und das hat Gott nicht für dich gedacht. Und das ist einfach so wichtig. Genau. Ein zweiter Punkt, genau, was ich hier noch hatte, den Vers liebe ich einfach. In Hebräer 10, 39. Da vorne dran steht, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, steht jetzt hier nicht dran, aber ich lese mal vor, 38, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Ne, wie bei Jona. Gott hat trotzdem Jona lieb gehabt. Er hat uns auch lieb. Aber die Sache ist, es ist nicht so, dass der Vater sagt, yay, ich freue mich total daran. Warum? Weil diese Sachen machen uns doch kaputt. Ein Vater freut sich ja auch nicht daran, wenn Kinder Dinge machen, die sie selbst kaputt machen. Oder eine Mutter. Und deswegen, Gott hat dann kein Wohlgefallen daran. Und das Coole ist aber, lass uns das mal zusammen sagen, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Hey, du und ich, wir sind Lebensgewinner. Wirklich dieses Leben im Überfluss, dieses göttliche Zoe-Leben, dass es sich in dein Leben wirklich ausbreitet. Nicht nur für, dass du genug hast, nee, sondern auch in deinem Umfeld hinein. Und natürlich, klar, wenn man zerbrochen hier drin auch ist, dann ist es erstmal auch gut, das für sich selbst zu nehmen. Aber das hat dann auch Auswirkungen nach außen. Es hat immer Auswirkungen nach außen. Und das ist stark, das ist mega stark. Und ich habe da auch noch so ein cooles Zeugnis dazu. Und zwar waren wir mit dem Hauskreis mal auf dem Reiterhof im Odenwald. Und zwar eine aus der Michelstädter Gemeinde hat da einen Reiterhof. Da sind immer wieder Kinder und Jugendliche. Und es waren so um die Osterzeit. Und wir hatten dann von unserer Hauskirche hatten wir gedacht, hey, das ist doch eine coole Möglichkeit, mit den Kids, mit den Jugendlichen, einen Jesusfilm zu schauen und einfach mit denen Zeit zu verbringen. Auch noch ein bisschen Lobpreis. Und kam halt der Tag. Und ich glaube, so vielleicht eine Stunde davor habe ich auf einmal solche Magenschmerzen bekommen. Ich habe gedacht, ich habe mich schon, mir war richtig schlecht, fast zum Brechen. Und die Judith hat mir dann eine Wärmflasche gemacht. Und mir ging es so schlecht. Und ich lag dann einfach nur auf dem Sofa und habe gedacht, alle möglichen DVDs und alles mögliche Filme gingen mir durch den Kopf, was alles geschehen kann und was alles. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann lass die Judith alleine gehen und die anderen sind ja auch noch mit vom Hauskreis. Und dann kam mir aber es war schon eigentlich kurz vorm Gehen, vielleicht eine Minute vorm Gehen, da habe ich gedacht, nee, ich gehe jetzt einfach mit, selbst wenn ich da nur vielleicht halb hänge, aber ich gehe einfach mit und bete, oder keine Ahnung, auf jeden Fall, ich gehe einfach mit. Und dann bin ich im Vertrauen, weil ich das innerlich auch wusste, ja, es ist gut mitzugehen. Dann bin ich mitgegangen und ich hatte immer noch totale Bauchschmerzen, manchmal so krasse Bauchschmerzen, dass ich so gegangen bin, also bis hier hoch die Krämpfe gezogen. Auf jeden Fall, als wir da waren, waren die Bauchschmerzen immer noch da. So, dann sind die Kinder alle da langsam reingekommen in die so eine kleine Halle, in so eine Stube. Und dann in dem Moment, wo wir, da haben wir so ein cooles Lied gemacht von, ich weiß gerade nicht mehr, auf jeden Fall ist so ein cooles, das Adlerlied, genau, von der einen CD, richtig cool, Action mit den Kids und so, dass wir Gott vertrauen und dann aufsteigen wie die Adler. Und ich habe dann in dem Moment, wo dieses Lied gelaufen ist, wirklich, ich habe einfach gesagt, ich tanze jetzt einfach mit und in dem Moment sind alle Bauchschmerzen, alles ist verschwunden. Und es war einfach nur, also es war einfach stark. Ich meine, wie will man mit Magenschmerzen dann irgendwie ja, so tanzen? Also es ist schon actionmäßig gewesen. Und das Coole war dann, wir hatten dann den Jesus-Film geschaut, war auch echt richtig schön. Haben dann nochmal so ihnen einfach von Jesus erzählt. Und die aus der Michelstädter Gemeinde, die den Hof leitet, hat dann im Nachhinein uns dann erzählt, als wir schon weg waren, dass ist sie mit also noch manchen im Gespräch gewesen und die Kids, eine, die war richtig berührt vom Heiligen Geist, also sowas von berührt. Und dann hat sie dann noch gesagt, dass manche von den Kindern, die waren, haben gesagt, Mann, warum hat denn uns niemand vorher davon erzählt, von Jesus? Und ich habe nur gedacht, wow, also ich meine in Deutschland, ja, aber wie krass. Und weil wir aber gegangen sind, auch zusammen als Hauskirche, wir sind gegangen, wir haben uns gestellt, sage ich mal, den Anfechtungen, alles, was da gekommen ist. Aber was hat Gott Herrliches gemacht? Und letzte Woche erst, diese Woche, diese Woche Dienstag waren erst auch wieder ein Schwung einfach von den Mädels, auch wieder andere Mädels, ne, das sind immer so ganz verschiedene Altersgruppen, waren aber auch wieder ganz viele einfach im Gottesdienst und waren einfach berührt, waren sich in den Arm gelegen und Gott hat sie einfach berührt und das ist doch total stark. Und es war auch für die auf dem Reiterhof, hat auch nochmal gesagt, hey, das war nochmal so eine Ermutigung, einfach da treu zu bleiben, eine Ermutigung, hey, es lohnt sich einfach, da, sage ich mal, wach zu werden. Es war für sie wie so ein Wachwerden nochmal. Und für mich war es auch ein Wachwerden. Nur, dass ich gedacht habe, ja, ach, es ist gut. Es ist gut, einfach dem zu, hier drinnen zu vertrauen. Nicht, weil jetzt Jude gesagt hat, komm, hab dich nicht so, du überwindest weit. Nee, es waren keine Parolen. Sondern ich wusste hier drinnen, nee, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt einfach, selbst wenn ich mich miserabel fühle. Und das war gut. Und Gott ist so treu einfach, dass er dann auch diesen Gehorsamschritt belohnt. Genau. Was uns auch noch aufweckt, ist, wenn wir im Licht leben, ne, wenn wir wirklich Dinge ans Licht ziehen. Und ich liebe das auch mit der Judith, aber auch mit anderen. Einfach Dinge, wo man vielleicht merkt, oh, da bin ich vielleicht angefochten. Wir ziehen es einfach radikal ans Licht, weil was ans Licht kommt, das wird Licht. Und es verliert seine Macht. Es verliert wirklich seine Macht. Ne, das, wenn man natürlich so moschelt oder, warte mal, wie sagt man im Deutschen, wenn man natürlich alles versteckt, das ist vielleicht odenwälderisch, ne, wenn man alles so versteckt und sagt, hey, das darf keiner wissen. Ne? Habt ihr was gehört? Ne, natürlich, das wird dann immer größer und größer, bis man es nicht mehr unter Kontrolle hat. Ne, und deswegen ist wichtig, Dinge einfach ans Licht zu ziehen. Natürlich mit Leuten, wo du Vertrauen hast. Ja, jetzt nicht mit irgendwelchen Geschwistern, wo du merkst, oh, die haben schon genug, sage ich mal, Sachen mitzutragen. Das würde ich nicht machen, ne, auf gar keinen Fall. Ne, sondern Dinge zu deinem Seelsorger oder Hauskreisleiter, ne, wo du merkst, ja, da kann ich vertrauen einfach. Und Dinge ans Licht zu ziehen und die nehmen einfach radikal wirklich den Grundstein oder den Grundboden für Anfechtung. Ne, wo man einfach merkt, nee, da stehe ich jetzt einfach. Wie bitte? Ja, ganz genau. Das wurstelt immer, ganz genau. Ganz genau. Es arbeitet und gärt und deswegen lieber schnell ans Licht ziehen und dann ist man schnell wieder frei, das zu gehen, was Jesus hat. Na, das ist wichtig. Und das Letzte, was ich auch noch sagen möchte, und so komme ich auch so langsam zum Schluss, das Letzte, was uns total, sage ich mal, vor Schläfrigkeit bewahrt, ist die Liebe zu Jesus und einfach, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten. Und da gibt es ja auch diese Stelle in Hebräer 12, wo es sagt, die leicht umstrickende Sünde, ne, das heißt Dinge, die uns einlullen wollen, legt sie ab. Und wie legen wir sie ab? Indem wir von allem anderen weg, hinschauen auf Jesus, ne, wegschauen, ne, weg von der ganzen Situation, hinschauen auf Jesus. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Ne, von unserem Glauben, er ist der Anfänger. Er hat begonnen in dir, er vollendet es auch. Ne, und er leerendet es nicht, sondern er vollendet es. Ja, das ist gut. Ne, er vollendet es. Und dann heißt es nämlich auch, seht auf den, der so viel Widerstand, ne, so viel Widerspruch erduldet hat, damit wir nicht hier drinnen ermatten. Das heißt, wenn wir auf die Umstände gucken, dann werden wir müde und matt. Ne, ist wichtig. Ne, wenn du nur auf deinen seelischen Zustand schaust, wenn wir darauf nur schauen, dann werden wir worin verwandelt? In unseren seelischen Zustand, ne, in das, was da brodelt. Aber dafür bist du nicht gemacht, sondern bist gemacht dafür, ihn zu schauen, Jesus zu schauen, ihn anzuschauen und dann fallen all die anderen Dinge ab. Ne, es gibt ja auch dieses Lied, richte den Blick nur auf Jesus und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Ne, sie werden blass und klein, das wird ganz klein, ne, weil wir ihn sehen und weil wir seine Größe sehen und weil wir wissen, er hat alles in der Hand. Er hat alles in der Hand. Und ich mag zum Schluss diese Stelle aus dem Hohelied. Und zwar mag ich aus Hohelied 5 lesen. Und zwar geht es da um die Sulamit und um Salomo. Die Sulamit war eine Frau von Salomo oder eine Geliebte von Salomo. Und Salomo war der König von Israel damals. Und das, was ich jetzt vorlese, das ist wie ein Sinnbild. Die Sulamit oder die Frau, die das sagt, das ist wie die Gemeinde oder wir. Und der König Salomo, das steht für Jesus, den Bräutigam. Ne? Das ist wie so sinnbildlich, sage ich mal, deutet es so darauf hin. Und das lese ich einfach mal kurz vor. Und zwar sagt die Sulamit, also die Braut, wir, es berichtet einfach von dieser Sulamit. Und zwar heißt es da, ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter klopft. Und Jesus, er ist auch da. Wenn du, egal ob in Kompromissen, in Dingen, die dich einfach wie eingelullt haben, er kommt und er klopft. Er klopft. Und Jesus sagt, öffne mir. Öffne mir, meine Schwester oder auch mein Bruder, öffne mir. Mein Freund, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Und er sagt, denn mein Kopf ist voller Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Also Jesus wirbt. Und hier in diesem Beispiel, die Sulamit hat Folgendes gemacht. Sie hat geantwortet, ich habe schon meinen Leibrock schon ausgezogen. Was sollte ich ihn wieder anziehen? Ich habe meine Füße schon gewaschen. Wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Also die war bequem, war ein bisschen eingelullt, einfach mal so ein bisschen, einfach eingelullt. Was hat Jesus oder was macht der Geliebte? Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung. Da wurden meine Gefühle für ihn erregt. Und als sie ist dann aufgestanden und als sie dann an der Tür war, war der Bräutigam aber nicht mehr da. Sie hat diese Begegnung mit dem Bräutigam verpasst. Und manchmal ist es auch in unserem Leben, dass wir Dinge verpasst haben, wo wir merken, Jesus wollte eigentlich was an meinem Herzen tun. Und vielleicht haben wir dann irgendein anderes genommen und hier drinnen was gestillt. Egal, ob es eine Chipstüte, egal was es ist. Das geht gar nicht darum. Aber Jesus... Und wir haben das verpasst. Und Jesus sagt aber, er möchte dir ganz neu begegnen. Und die Frage ist natürlich auch, was hat die Sulamit da gemacht? Das finde ich so ein tolles Vorbild. Als sie bemerkte, dass ihr Bräutigam weg war, ging sie auf die Suche. Sie hat überall nach ihm gefragt, hat gesagt, wo ist mein Bräutigam, wo ist mein Geliebter, wo ist er? Und sie ging dann auf die Suche und sie wurde dann, hat Wächter gefunden, wurde von denen sogar verprügelt, richtig heftig. Also sie hat Druck, sie hat Widerstände erduldet, weil sie wusste, ich muss meinen Geliebten wiederhaben, ich muss mit ihm zusammen sein. In ihr hat totale Leidenschaft gebrannt und sie wollte ihren Liebsten wiedersehen. Und bis sie ihn dann dort gefunden hat, wo sie immer waren, nämlich im Garten. Und ich mag dich auch einladen, egal ob, wo du gerade drinnen bist einfach, ich mag dich einladen. Jesus sagt, egal was du verpasst hast, Jesus sagt dir, er mag dich heute ganz neu berühren. Der erste Schritt ist, einfach auch einen Cut zu machen, einen Schnitt zu machen zu alten Dingen, die dich eingelullt oder die dich schläfrig gemacht haben, wo du Kompromisse eingegangen bist. Einen Cut zu machen. Und auch wo du Begegnung verpasst hast. Und Jesus sagt da, dass er dich ganz neu berühren möchte. Der möchte dich erstmal davon befreien und auch dich lösen von dem, was dich, sage ich mal, da noch eingelullt hat. Er mag dich davon lösen, befreien. Er hat wirkliche Freiheit heute. Er hat wirkliche Freiheit für dich. Und er mag ganz neu in dir einfach eine brennende Leidenschaft wecken. Wirklich eine brennende Leidenschaft. Eine brennende Leidenschaft. dass es nicht ist, oh ja, Mann, jetzt habe ich das alles verpasst und oh Mann, nee, sondern er will ganz neu eine brennende Leidenschaft wecken, dass du merkst, ja, ich verkaufe alles andere. Alles andere ist so unwichtig. Alle anderen Dinge sind so unwichtig, wenn ich dich nicht habe, Jesus. Wenn ich dich nicht habe, wenn ich nicht eine Begegnung, eine Berührung mit dir habe, wenn ich nicht mit dir zusammen bin, Jesus. Wenn ich nicht mit dir zusammen bin, Vater. Was nützen mir all die anderen Dinge? Was nützen uns all die anderen Dinge, wenn wir ihn nicht haben? Ich mag dich einfach einladen. Ich mag dich einladen, dass du heute da raustrittst und ihn begegnest. Ihm begegnest, wegschaust von allen anderen, hin auf ihn. Hin auf ihn. Danke, Jesus.
Der Heilige Geist sagt mir gerade, hier ist jemand, der sagt, meine Situation ist einfach zu verfahren. Ich habe da nicht Hoffnung, dass sich da was ändert. Der Herr sagt, das ist nicht die Wahrheit. Der Herr hat gesagt, es gibt bei mir keine hoffnungslosen Fälle, keine hoffnungslosen Punkte und keine Situation ist zu verfahren, als dass ich da nicht reinkommen kann und Veränderung schaffen. Der Herr sagt, wenn du zustimmst, wenn du sagst, ich will da Veränderung haben in meiner dieser Situation, dann wird der Herr kommen und heute Abend in dir Veränderung bewirken. Es gibt keine zu verfahrenen Situationen. Ich bin ja jetzt nochmal schon ganz schön alt geworden, bin schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs, seit meinem 18. Lebensjahr mit Jesus unterwegs. Und ich kann dir eins sagen, er enttäuscht nie und was er verspricht, hält er immer. Und vielleicht hast du viele tolle Dinge, was Ruhm auch sagte, am Schluss sagte, vielleicht hast du manches verpasst, manche Begegnung mit Jesus verpasst. Aber er sagt, ich will dir auch erstatten, was dir weggefressen wurde, was dir genommen wurde. Er sagt, ich bin nicht nachtragend und sage, Pech gehabt, sondern er sagt, ich erstatte, ich komme und erstatte dir die Dinge, die dir gestohlen wurden, die dir weggefressen wurden. Und wenn du magst, kannst du gerne hier auch nach vorne kommen, kannst hier vorne beten. Es ist manchmal gut, so einen Schritt rauszutun und zu sagen, ja, Jesus, ich will dir neu begegnen. Und ich will und ich trete heute heraus aus meiner Schläfrigkeit, aus meinem eingelullten Zustand, und ich will wieder wach werden. Weck mich auf, wenn ich schlafen will. Es gibt ja so ein Lied, das wir früher gesungen haben. Weck mich auf, wenn ich schlafen will. Und er wird es tun, er weckt dich jetzt auf, okay? Und du kannst gerne hier vorne beten. Und wenn du möchtest, dass jemand mit dir betet, Ruben ist da, ich bin da. Guck mal, andere sind vielleicht da. Wir schauen mal, wir beten gerne mit dir.
Und wenn du vielleicht merkst, dass du vielleicht noch gar nicht so diese Berührung von Jesus hattest, noch gar nicht so diese Begegnung, dann lädt Gott dich auch ein. Dann lädt Gott dich auch ein und sagt, komm, komm, ich mag dich berühren. Na, wo du vielleicht eingelullt bist, vielleicht hast du viel religiöses Wissen, alles Mögliche, du kannst kommen und sagen, ja, Jesus, hier bin ich und ich mag dir das vielleicht das erste Mal richtig in meinem Leben begegnen.